Und das ist nun der Predigtext, der in 4. Mose 6, die Verse 22 bis 27 steht, aus der Lutherbibel. Der priesterliche Segen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn er sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.
Ich bete. Danke, Herr, für so viele gute Worte der Bibel, die uns auf das Gute hinweisen, das du für uns bereithältst. Gute Worte, Lob und Dank, Segensworte. Und wir wollen ihnen nachdenken und nachspüren und dich bitten, dass du dich durch deinen guten Geist in uns verwurzelst, dass du gute Gedanken in uns hineinlegst. Deine Gedanken des Friedens und der Liebe. Und so hilf uns recht zu hören durch deinen guten Geist und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, das ist ein Segen. So sagen wir manchmal, wenn wir etwas richtig gut und wichtig finden. Wir könnten auch sagen, was für ein Glück oder wie toll ist das denn? Segen. Segen ist etwas eindeutig Gutes, ohne Wenn und Aber. So hätte ich meine Predigt auch überschreiben können. Segnen ohne Wenn und Aber. Denn diese Worte Wenn oder Aber kommen im sogenannten aaronitischen Segen nicht vor. Dagegen das Wort und in diesen wenigen kurzen Sätzen dreimal. Segen ist ohne Einschränkung. Segen ist unbegrenzt. Segen kennt keine Bedingungen. Segen wird gegeben in seiner ganzen Fülle, in all dem, was er beinhaltet. Soll er wirksam sein, in seiner ganzen Fülle tun, was er tun soll, tun will. Segen ist etwas zutiefst Gutes, Erfreuliches, Hilfreiches, Frohmachendes, Heilsames, Erfüllendes, Verbindendes, Versöhnliches, Friedenstiftendes, Einendes. Und er ist zugleich unverfügbar. Wir können ihn nicht machen, wir können ihn nicht erzwingen, wir können ihn nicht herbeizaubern oder herbeireden. Gott ist Geber des Segens, Gott allein. Das muss gleich zu Anfang gesagt sein. Gott ist der, der segnen will. Er ist allein der, der Segen geben kann. An Gottes Segen ist alles gelegen. So haben in früheren Zeiten viele Menschen gesagt und die meisten von ihnen es auch im Herzen so geglaubt. Das mag heute vielleicht seltener geworden sein. Dennoch, oder gerade deshalb wünsche ich den Menschen, denen ich zum Geburtstag gratuliere, immer Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr. Oder manchmal auch vom Höchsten das Beste. Aber das meint ja genau dasselbe. Das Beste kommt vom Höchsten, von Gott, sein Segen. Dass ich Menschen Gottes Segen wünsche, das hat bisher noch nie Widerspruch oder gar Ablehnung hervorgerufen. Niemand hat mir gesagt, ach komm, lass mal stecken, mit dem Segen hab ich's nicht so. Auch die nicht, die schon zum Ausdruck bringen, dass sie mit Kirche und auch mit Gott nicht so viel anfangen können. Das finde ich interessant. Den Segen, den wollen sie nicht ablehnen. Vielleicht, weil sie denken, den könnte es auch ohne Gott geben. Oder eher vielleicht deshalb, weil sie nicht an ihn glauben müssen, sich nicht an ihn binden müssen, um seinen Segen zu empfangen. Denn den Segen gibt es bedingungslos. Weil ich kann ihn nicht geben, sondern ich kann ihn nur wünschen. Gott gibt ihn so, wie er will. Und Segen ist eben einfach nur gut. Das griechische und das lateinische Wort für Segen bringt das zum Ausdruck. Da kommt, wenn man das wörtlich übersetzt, eigentlich beides mal raus, gutes Wort. Oder man könnte auch sagen, loben. Das hebräische Wort für Segen kann auch mit Loben übersetzt werden. So genauso auch griechisch und lateinische Übersetzung. Also gute Worte, Gutes steckt drin im Segen. Und wer nimmt nicht gerne Gutes, das ihm geschenkt wird? Gott ist Geber, doch er beauftragte die Priester seines Volks, diesen Segen immer wieder in kurzen, klaren Sätzen dem Volk zuzusprechen. Sie wirkmächtig auf die Menschen zu legen. Diese Worte haben eine ganz eigene Aura, eine Ausstrahlung, auch schon in der Übersetzung Martin Luthers und noch einmal mehr im hebräischen Original. Traugott Rosa, Pfarrer und Professor für praktische Theologie in Münster, schreibt: Die uralten hebräischen Worte umspannen alle Zeiten, von der Vorzeit über die Gegenwart bis in die Zukunft. Es sind ewige, ewig gültige, ewig wahre und ewig mächtige Worte. Menschen, so schreibt er dann weiter, kommen manchmal nur wegen dieser Worte in den Gottesdienst. Ich erinnere mich an eine Szene aus meiner Jugendzeit, in der ich mir ein Taschengeld als Bedienung in einem fränkischen Dorfgasthof verdiente. Die Männer, die am Konfirmationssonntag schon früh zum Stammtisch gekommen waren, hatten die Uhr im Blick, um rechtzeitig zum Segen noch schnell in die benachbarte Kirche zu eilen. Man mag das für magisches Denken halten, mag es anstößig finden, aber es zeigt, wie Menschen diese Worte, wie Menschen den Segen Gottes gerne annehmen möchten. Man spürt, dass er eine Ausstrahlung hat, auch auf eben solche Menschen, die sonst vielleicht eher einen Bogen um die Kirche machen und sonst wenig über Gott und seine Gedanken wissen, ihn auf Distanz halten wollen. Denn so sicher wie das Amen ist auch der aaronitische Segen in der Kirche, in den protestantischen Gottesdiensten. Luther hat ihn sehr wertgeschätzt und ihn deshalb in die deutsche Messe als Segen zum Ausgang hineingenommen. Und Calvin, der reformierte Protestant, also der von der reformierten Seite, er hat dem nachempfunden und hat es genauso gemacht. Und auch Baptisten pflegen diesen Segen, den Gottesdienst am Ende mitzugeben, in den Alltag. Und wir sind damit in der guten Spur des Judentums. Haben zur Zeit der Tempelgottesdienste die Priester, eben die versammelte gottesdienstliche Gemeinde, diesen Segen zugesprochen, so tun das seit der Zerstörung des Tempels die Kantoren im Synagogengottesdienst. Doch wenn ein Nachfahre der priesterlichen Familie, also ein Mensch namens Cohen, in dem Synagogengottesdienst ist und der Rabbi oder der Kantor wissen das, dann muss der den Segen lesen. Weil Gott Mose befohlen hatte, dass er Aaron und seinen Söhnen diesen Segen zum Auftrag macht. Und wir Christen können uns das zu eigen machen, weil wir in Christus mit seinem Volk verbunden sind. Im Petrusbrief heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Eine königliche Priesterschaft. Wir alle, jeder Christ, jede Christin sind beauftragt zu segnen. Wir müssen uns dabei eben aber auch immer bewusst bleiben, dass wir das nur in enger Verbundenheit zum Volk Israel tun können. Und dass wir uns der Gnade bewusst sind, die uns damit zugesprochen, uns geschenkt worden ist. Der Segen, der kommt vom Volk Israel, so wie das Heil aus diesem Volk kommt. So wie Jesus einmal festgestellt hat. Doch Segen lebt ja gerade darin, dass er weitergegeben, dass er ausgesprochen, zugesprochen, gewünscht wird. Segen, so könnte man sagen, ist fluid. Er ist nicht festzuhalten. Er drängt uns vielmehr hin zu den Menschen, damit auch sie diesen Segen in ihrem Leben erfahren. Und so können wir, sollen wir in der Spur der Priester des Alten Testaments laufen, des alten Israel, und segnen. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist unsere vornehmste Aufgabe. Wir dürfen den Segen Gottes aussprechen für die Menschen, denen wir begegnen. Manchmal genügt es, jemand einfach nur die Hand auf die Schulter zu legen und im Herzen für sich selbst eben ihn zu segnen. Wir dürfen Menschen im Namen Gottes segnen. Tun wir das um Gottes Willen und um der Menschen Willen, dann werden wir nicht meinen, wir hätten Macht über sie, indem wir es tun oder eben nicht tun. Sondern es ist uns ein Herzensanliegen, dass der Segen Gottes auch in ihrem Leben Wirkung zeigt. Zum Tragen kommt, so wie wir es ja selbst immer wieder schon erfahren haben. Gesegnet sind wir doch darin vor allem, dass wir segnen dürfen. Beauftragt sind wir dazu, Segen weiterzugeben, Segen zu wünschen. So dürft ihr, so wie ich auch, mit diesen Worten, mit diesen alten Sätzen anderen den Segen Gottes zusprechen. Seine Wirkung entfaltet er aus sich selbst heraus, weil Gott hinter diesen Worten steht. Er, es ist der Segen des dreieinigen Gottes. Und so können wir diesen alttestamentlichen Segen auch mit einem neutestamentlichen Segenswort des Paulus, dem Wochenspruch eben, begreifen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Herr segne dich und behüte dich. Es ist Gott der Vater, der uns das Leben geschenkt hat, der Schöpfer. Wir sind gesegnet mit einem Leib, einer Seele und einem Geist. Wir sind gesegnet durch das Leben, das er uns gab und anvertraute. Wir sind gesegnet mit Gaben und Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und er ist auch der Erhalter des Lebens. Er schützt und behütet, begleitet und bewahrt. Wer hätte das nicht schon erlebt, wie er auf wundersame Weise vor einem Unfall bewahrt geblieben ist oder bei einem Unfall Glück im Unglück hatte oder wie er eine schwere und gefährliche Krankheit mehr oder weniger überraschend überstanden hat. Und wer hätte nicht seinen Kindern den Schutz Gottes anbefohlen und so manches Mal einen Stoßseufzer in den Himmel geschickt, wenn ein Kind auf einem Klettergerüst atemberaubende Kunststücke vollführte oder wenn der Teenie zu einer Party aufbrach. Gott, der Vater, segne dich und behüte dich. Der Herr Jesus Christus lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Die Gnade Gottes erfahren wir im Antlitz eben unseres Herrn Jesus Christus. Er ist das leuchtende Angesicht, das über uns aufgeht, so wie jeden Morgen die Sonne über uns erscheint und unser Leben aufhält. Jesus, so hat er von sich selbst gesagt, ist das Licht der Welt. Er ist der, der uns erkennen lässt, dass wir mit unseren Nöten und unserem Versagen, mit unserer Schuld und mit unseren Schwächen und mit allem, was uns das Leben schwer macht, zu ihm kommen dürfen. Dass er uns nicht verwirft, sondern vielmehr uns mit sich, dem Vater und mit uns selbst versöhnen will und uns helfen will, auch mit unseren Schuldigern versöhnlich umzugehen. Sein leuchtendes Angesicht zeigt uns, dass er uns so annimmt, wie er ist und dass er uns helfen will, zu dem Bild hinzuwachsen, das Gott von uns hat. Sein Licht ist heilsam. Er ist die Wahrheit. Auch das hat Jesus von sich selbst gesagt. In ihm finden wir das Leben in seiner ganzen Tiefe und Höhe und Breite, das Leben in Fülle, das Leben in Ewigkeit. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Der Heilige Geist Gottes, die Heilige Geistkraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, die kann auch uns vom Tod zum Leben bringen. Die kann und will uns verändern. Das neue Leben, das wir in Jesus Christus haben dürfen, der Geist Gottes lässt uns dieses neue Leben anziehen, so schreibt Paulus mehrfach. Er lässt das neue Leben in uns einziehen. Er heiligt uns, so wie Gott eben damals die Priester geheiligt, für sich auserwählt und für ihren Dienst ausgestattet und zugerüstet hat. Der Heilige Geist schafft es in uns, dass wir Menschen werden, die segnen können. Die segnen können auch den, der ihm flucht. Die auch die lieben können, die ihn hassen. Es ist der Geist Jesu Christi, der Sohn Gottes, unseres himmlischen Vaters, der uns Gemeinschaft mit Gott, mit seinem Sohn und Gemeinschaft mit all denen schenkt, die ihm ähnlich vertrauen, die er genauso zu Segensspendern macht. Und der uns befähigt, Gemeinschaft nun auch mit denen zu suchen, die diesen Weg noch nicht gefunden haben und eben sie zu segnen. Denn, so hat es Dietrich Bonhoeffer einmal formuliert, denn das war die Antwort Gottes auf die Welt, die Christus ans Kreuz schlug. Segen. Gott vergilt nicht Gleiches mit Gleichem. Und so soll es auch der Gerechte nicht tun. Die Welt hätte keine Hoffnung, wenn dies nicht wäre. Vom Segen Gottes und der Gerechten lebt die Welt und hat sie eine Zukunft. Und ein letztes, der Unterschied zwischen dem neutestamentlichen und dem alttestamentlichen Segenswort. Der Segen der Priester des alten Israel wird überraschenderweise dem Einzelnen zugesprochen, Israel verstand sich als Kollektiv, das Volk war erwählt. Doch Gott, und das macht dieser Segen für jeden Einzelnen deutlich, doch Gott hat jeden Einzelnen auch damals schon im Blick gehabt. Und so bleibt das bis heute. Gott möchte im Leben eines jeden segnend zur Wirkung kommen. Und wenn das Pauluswort an die ganze Gemeinde gerichtet ist, also an das Kollektiv, so ist doch für ihn genauso klar, dass er jeden Einzelnen dieser Gemeinschaft anspricht und jedem Einzelnen den Segen zuspricht. Und darin steckt auch diese Herausforderung, sich nicht in der Gemeinschaft zu verstecken, sondern sie mit seinem Segen mitzugestalten. Mit dem Segen, den Gott auf ihn, auf dich, auf dich, auf dich, auf mich gelegt hat. Den Segen, der jedem Einzelnen zukommt, der in uns, in jedem Einzelnen von uns zur Wirkung kommt. Den Segen, den er, den sie nun weitergeben soll, den du, den ich weitergeben sollen. Segen ist wie Liebe. Beides gibt es nur, wenn sie miteinander geteilt, wenn einer sie dem anderen schenkt, an ihn, an sie weitergibt. Was tun wir also, wenn wir Gottes Segen wünschen? Was tun wir, wenn wir den Segen zusprechen, wenn wir Menschen segnen? Wir legen Menschen den Namen Gottes auf. Wir legen ihnen den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes auf ihr Leben. Wir sprechen ihnen zu, dass er in ihrem Leben Gutes wirkt. Dass er das tut, können wir nicht machen. Nur erbitten und erhoffen und erwarten. Weil er uns ja dazu beauftragt, diesen Segen auszusprechen und den Menschen mitzugeben. Wie das Gute dann im Einzelnen aussieht, wie der Einzelne das erlebt, das ist unserer Verfügbarkeit, Gott sei Dank, sage ich einmal, entzogen. Segen ist höchst vielgestaltig, zeigt sich vielfältig. Im Alten Testament ganz handgreiflich im Wohlstand, den Abraham, Isaak und Jakob beispielsweise erlangt haben. Segen wurde nach alttestamentlichem Verständnis sichtbar in den Kindern, die den Menschen geboren wurden. Gesegnet waren die Menschen dieser Zeit darin, dass sie alt und lebenssatt sich zu ihren Vätern legten. So können wir da immer wieder lesen. Aber auch darin, dass es für sie eine Hoffnung über dieses Leben hinaus gab. Auch wenn der Gedanke der Auferstehung zu den Zeiten Davids und Salomos noch gar nicht bekannt war. So haben Menschen dieser Zeit dennoch ihren verstorbenen Segensrollen mit ins Grab gelegt, auf denen Teile dieses aaronitischen Segens standen und die in dem Weiteren auch davon Ausdruck gaben, dass der lebendige Gott auch in der Totenwelt mächtig ist und wirkt und seinen Segen gibt. Zwei solcher Amulette sind bei Ausgrabungen in der Davidsstadt in Jerusalem gefunden worden. Segen bringt in Berührung mit dem lebendigen Gott, der neues Leben schenken kann, der Tote auferstehen lassen kann, der uns in seinem ewigen Friedensreich leben lassen will. Segen zeigt sich also auch darin, dass Menschen hoffen und die Hoffnung nicht aufgeben, gerade auch in schweren Zeiten. Deshalb sollen wir auch gerade Menschen in Nöten, sollen wir Kranke und Sterbenden den Segen Gottes wünschen und zusprechen. Er, der Dreieinige Gott, gibt und hilft über Bitten und Verstehen. Segen eben. Gott segnet gern und heißt uns segnen und ein Segen sein. Er beauftragt uns, Segen zuzusprechen, Segen zu wünschen, Segen weiterzugeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes oder auch einfach kurz in Jesu Namen. Amen.